Das sind die Ortsbeschreibungen zur Wanderung bei Vercellius. Kiaulis, Ciaulas. Wie um vom traurigen Ortsbild abzulenken, hat man dutzende rötliche Marmorskulpturen im Gemeindegebiet verstreut und eine davon vor dem Gemeindeamt platziert. Der Stein wird seit 100 Jahren im Bergwerk Laverei d'Ros abgebaut, das sich auf einer Höhe von 1600 Meter unterhalb des Monte Lavonzi. Der Stein wird seit 100 Jahren im Bergwerk Laverei d'Ros abgebaut, das sich auf einer Höhe von 160 Meter unterhalb des Monte Lovinzola befindet und bis zu 120 Arbeiter beschäftigte. Die Produktion kam nach dem Erdbeben zum Stillstand und wurde erst im Jahr 2000 wieder aufgenommen. Reste der historischen Materialseilbahn und Gleisanlagen zum Abtransport des Marmors können im Zuge einer kräfteraubenden Bergwanderung besichtigt werden. Heute werden die Steinblöcke mit LKWs ins Tal gebracht und sind für den Abbau nur noch eine Handvoll Minatore nötig. Dafür arbeitet sich eine wachsende Anzahl von Künstlerinnen am roten Marmor ab, wie beim Bildhauersymposium La Scultura in Rosso, zu dem die Gemeinde alle 2 Jahre einlädt. Ob die dabei geschaffenen Werke zur Verschönerung der Welt beitragen, ist ungewiss. Fest steht, dass man das Municipio besser nicht schweinhenrosa angemalt hätte. Ähnlich himmelschreiend, nämlich kornblumenblau, hat man die örtliche Fremdenpension gestrichen. Von solchen Farbexzessen abgesehen, sind auch die grauen Fassaden entlang der Dorfstraße keine Augenweide. Daher muss sich, wer Kiaulis etwas abgewinnen will, die Rosinen aus dem Häuserbrei picken. Jene paar Baudenkmäler, die das Erdbeben übrig gelassen hat und die sich in den dunklen Seitengassen verstecken. Dazu gehört die Casa Baschini, deren Holzbalkone sich M.C. Escher-mäßig die Fassade hinauf und hinunterschrauben, und die Casa Lunazzi Bodanza, ein viergeschossiger Palazzo, der seine Würde aus der Schmucklosigkeit bezieht. Auch das Haus Nummer 22 ist mit seinen Tor- und Fensterbögen aus verwittertem Kalkstein ein schönes Beispiel für die traditionelle Baukultur der Carnia. Während man bei diesem viel Geld in die Renovierung gesteckt hat, punktet die Casa Fresca in der Via San Pietro mit der Patina 3er Jahrhunderte. Einkehr Al Fogolar, sehr freundliche Gaststätte mit vorzüglicher Küche und angenehmen Zimmern. Villa di Vercellius Villa. Eine baumdicke Glycinie umrankt die Gartenmauer des Ristorante Stella d'Oro und lockt die Bienen zweimal im Jahr mit schweren Blütentrauben. Der alte Blauregen ist Zeitzeuge eines denkwürdigen Ereignisses im Oktober 1944. Ein Regiment russischer Kosaken marschierte in Vercellius ein und erwählte Villa zu seinem Hauptquartier. Ihr ranghöchster Anführer, General Ataman Pjotr Nikolajewitsch Krasnow, der bereits in der Leibgarde des Zaren gedient hatte und auch Schriftsteller war, belegte mit seiner Gattin und einer vielköpfigen Entourage das heutige Gasthaus. Mit ihm ließen sich 1500 bewaffnete Männer im Ort nieder, die etliche Häuser beschlagnahmten und dabei vor Gewalt nicht zurückschreckten. Wer sich ihnen entgegenstellte, konnte froh sein, nicht erschlagen oder vergewaltigt zu werden. Die antikommunistischen und kriegerischen Kosaken waren von der deutschen Wehrmacht nach Friaul geholt worden, um den bewaffneten Widerstand in der karnischen Region zu brechen. Als Gegenleistung für den Kampf gegen die Partisanen, der mit äußerster Härte geführt wurde, hatte man ihnen die Karnier als neues Siedlungsgebiet versprochen. Eine Rückkehr in die Sowjetunion kam für die Verbündeten Hitlers nicht in Frage. Innerhalb weniger Wochen nahmen rund 18.000 Kosaken, Militärs ebenso wie deren Familienangehörige und andere Zivilisten die neue Kosakia in Beschlag. Dazu kamen tausende Pferde und Rinder. Auch Kamele wurden als Lasttiere mitgeführt. Die Okkupation stellte die örtliche Bevölkerung, sofern sie nicht ohnehin evakuiert, das heißt deportiert worden war, vor fast unlösbare Versorgungsprobleme. Viele Bauern wurden verpflichtet, kosakische Familien und deren Tiere aufzunehmen und zu verpflegen. Andere mussten ihre Futtervorräte für die Tiere der Kosaken abliefern, was sie wiederum zwang, ihr eigenes Vieh zu schlachten. Wer Lebensmittel oder Heu versteckte, riskierte Kopf und Kragen. Immer wieder wurden wegen solcher Vergehen drakonische Strafen verhängt. Schutz vor Übergriffen war von den italienischen faschistischen Behörden kaum zu erwarten. Lediglich die katholische Geistlichkeit versuchte zwischen den Besatzern und der örtlichen Bevölkerung zu vermitteln. Teilweise mit Erfolg, glaubt man der Pfarrchronik von Vercennes. So soll Ataman Krasnow, der sonst nur ranghohe Offiziere empfing, den örtlichen Pfarrer vorgelassen haben, der ihm die Beschwerden seiner Gemeindemitglieder vortrug. Der General befahl daraufhin seinen Leuten, sich zu mäßigen, wofür sich bei ihm die Dorfbewohner, so die Erzählung, mit tiefen Bücklingen bedankten. Nicht für alle war die Invasion der Kosaken von Nachteil, ließen sich mit ihnen doch auch gute Geschäfte machen und trugen sie zur Belebung der lokalen Wirtschaft bei. Kosakische Handwerker und Gewerbetreibende, Ärzte und Krankenschwestern, Lehrer und Künstler begannen mit dem Aufbau ziviler Strukturen, in denen auch Einheimische bezahlte Arbeit fanden. Dazu gehörten etliche Werkstätten und Gasthäuser, ein Krankenhaus in Dolmezzo und mehrere Schulen, darunter eine Mittelschule in Vercennes. Beachtlich war auch der kulturelle Import in Form von öffentlichen Theatervorstellungen, Ballettdarbietungen, Filmvorführungen und Konzerten. Eine weitere Attraktion stellten die religiösen Riten der Kosaken dar. Ihre aufwendigen, von langbärtigen Popen in prächtigen Messgewändern zelebrierten Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse lockten zahlreiche einheimische Zaungäste an, bis die katholische Kirche ihren Schäfen den Besuch orthodoxer Gottesdienste untersagte. Auf einhellige Ablehnung stieß die Umbenennung der Ortschaften. Aus Vercennes wurde Stanica Sterskaja, aus Alesso Novocherkask, Cavasso Carnico hieß plötzlich Jekaterinodar und Trasagis Novorossisk. Mit der Dauer der Besatzung normalisierte sich aber die Lage, wenn auch nur für kurze Zeit. Auf beiden Seiten erwachte so etwas wie gegenseitiges Verständnis und erkannte man die Zwangslage der jeweils anderen. So erwuchsen aus dem unfreiwilligen Zusammenleben auch Freundschaften und wurden sogar Mischehen geschlossen. Wie viele Kinder daraus hervorgingen, ist nicht bekannt, von den Unehrlichen ganz zu schweigen. Als Ende April 1945 die kosakischen Verbände und ihre Angehörigen den Rückzug über den Blöckenpass antraten, um nicht den Partisanen in die Hände zu fallen, spielten sich neben der allgemeinen Erleichterung auch einzelne Tragödien ab. Liebespaare wurden getrennt, Familien zerrissen. So ließ manche kosakische Mutter ihre Kinder zurück, wohl ahnend, dass sie in Kärnten nichts Gutes erwarten würde. Auch setzten sich einige Kosaken von ihren eigenen Leuten ab und fanden Unterschlupf bei Einheimischen, die mit ihnen kollaboriert hatten. So ist die kollektive Erinnerung an die Kosakenzeit bis heute ambivalent. Während man auf der einen Seite an ihre Kriegsverbrechen denkt, sieht man sich auf der anderen vor allem als Opfer. Ihren Pakt mit Hitlerdeutschland und den italienischen Faschisten mussten die Kosaken jedenfalls bitter bezahlen. Nachdem sie in den letzten Kriegstagen in einer Marschkolonne von fast 25.000 Soldaten und Zivilisten, darunter tausende Frauen, Kinder und Alte, in Kärnten angekommen und nach Osttirol weitergezogen waren, wurden sie von einem schottischen Regiment festgesetzt und entwaffnet. Ihre Hoffnung, der Rache der Kriegsgegner zu entgehen, sollte sich nicht erfüllen. Denn die britische Armee lieferte die Kosaken Anfang Juni gemäß der Verträge von Jalta an die Rote Armee aus, was als Tragödie an der Drau in die Geschichte einging. Zitat: Die Deportation der Kosaken ist nur unter brutaler Gewaltanwendung möglich. Beim Abtransport müssen die Briten Gewehrkolben, Knüppel und Bajonette einsetzen. Schreckliche Szenen spielen sich ab. Dutzende Menschen kommen ums Leben. Väter erschießen ihre Kinder und dann sich selbst. Frauen stürzen sich mit ihren Kindern im Arm in die Drau. Die Überlebenden werden von den Sowjets nach Sibirien deportiert. Für die allermeisten bedeutet das das Todesurteil. Andere Quellen sprechen von 1000 Gefangenen, die von den Briten erschossen wurden, weil sie sich der Auslieferung widersetzten. Laut Wikipedia sollen insgesamt 50.000 Mann, Kosaken, mit 11.000 Frauen und Kindern in die Sowjetunion repatriiert worden sein. Pjotr Nikolajewitsch Krasnow wurde 2 Jahre später in Moskau von einem Militärgericht zum Tode verurteilt und durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Sein steinerner Doppelgänger befindet sich über dem Gartentor der Stella Doro. Von der geschichtsträchtigen Gaststätte und der schönen Kirche abgesehen, wird man Villa vor allem als Ort der zeitgenössischen Kunst in Erinnerung behalten. Egidio Marzona, Berliner Galerist, Mäzen und Sammler mit familiären Wurzeln im Dorf, hat hier mit dem Artpark die Villa Vercennis ein erstaunliches Projekt verwirklicht. Künstler von internationalem Rang sind seiner Einladung gefolgt, sich mit der scheinbar banalen, jedenfalls unspektakulären Landschaft auseinanderzusetzen und künstlerisch darauf zu reagieren. Es handelt sich also weniger um einen Skulpturenpark als um ein kollektives Gesamtkunstwerk, bestehend aus Einzelbeiträgen, die in einem Zeitraum von 20 Jahren für den konkreten Ort geschaffen wurden. Das Areal ist jederzeit frei zugänglich und kein klar definiertes Territorium. Der Übergang zur umgebenden Natur sowie zu den Gemüsegärten der Anrainer ist fließend. Wer sich hierher verirrt, betritt keinen elitären Kunstraum, sondern eine schlichte Wiese, auf der ebenso gut Schafe weiden könnten. Die verstreuten, aber keineswegs beliebig angeordneten Artefakte kommen ohne Erläuterung, sogar ohne Beschriftung aus. Auch ohne Vorwissen wird man spüren, dass hier große Namen am Werk waren. Klassiker der Landart, Richard Long, Meister der Minimal Art, Karl Andre, Richard Nonas, Sol de Witt, weltbekannte Konzeptkünstler, Robert Barry, Bruce Naumann, Lawrence Weiner und bedeutende Bildhauer, Dan Graham, Bernd Lohaus, Robert Grosvenor. Fast alle sind in einschlägigen Kunstmuseen vertreten. Die meisten Arbeit beziehen ihre Präsenz aus formaler Strenge und Zurückhaltung, ohne einfach nur minimalistisch zu sein. Manches ist sperrig, wie die Betonpyramide von Bruce Naumann, mit der der Artpark 1987 begründet wurde. Anderes befriedigt das Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie, wie der Kreis aus Flusssteinen des Tagliamento von Richard Long. Oder es hat sogar Humor, wie das Labyrinth OT von Peter Kogler, das 2008 als bisher jüngstes Werk realisiert wurde. Die Besichtigung ist jedenfalls ein Akt der Entschleunigung. Mehrere Installationen sind interaktiv, indem sie zu spielerischen Handlungen anregen und dem Betrachter auch eine gestalterische Rolle zuweisen. Einige Objekte lassen sich als Sitzmöbel, andere als Turngeräte verwenden. Womit bewiesen ist, dass gute Kunst auch ohne kuratorische Begleitmusik zur Wirkung kommt. Einkehr, Antica Osteria Stella d'Oro. Traditionsgasthaus mit viel Patina, und zwar im besten Sinn des Wortes. Zum historischen Ambiente gehört der angeblich älteste Fogolar Friauls und ein düsterer Gewölbekeller. Am angenehmsten sitzt man im Gastgarten unter dem Sonnenschirm. So oder so darf man sich auf herzhafte regionale Gerichte freuen. Chiacchis, Chaikas. Die Sehenswürdigkeiten des Ortes lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Ein zylindrischer Bildstock, der den Erzengel Michael als Tierquäler darstellt, ein mustergültig angelegter Gemüsegarten, ein steinerner Löwe, der sich einen Fisch geschnappt hat, ein aus der Zeit gefallener Lebensmittelladen, drei Badewannen, aus denen die Küchenkräuter wachsen. Als Dorfplatz muss ein verbreiteter Gehsteig mit Betonmöblierung, überdachten Bushäusern und neoantiken Brunnen herhalten. Von den Anschlagstafeln hängen die Plakate in Fetzen. Hier begann im Jahr 1878 eine Geschichte, die Vercennis in ganz Italien bekannt machte. Mehrere Mädchen und junge Frauen, die bisher nicht weiter aufgefallen waren, legten plötzlich ein verstörendes Verhalten an den Tag. Sie wälzten sich am Boden, stießen wilde Flüche aus und beschimpften die Leute auf das Unflätigste. Manche lästerten in fremden Sprachen, andere verhielten sich wie Tiere und entwickelten übermenschliche Kräfte. Mehrmals attackierten sie ihre entsetzten Eltern oder Ehemänner und brachten den Pfarrer aus der Fassung, indem sie während der Heiligen Kommunion in diabolisches Gelächter ausbrachen. Somit stand fest, dass der Leibhaftige in die Frauen gefahren war, zumal sie sich auch selbst für besessen hielten. Das Beispiel machte bald Schule, bis schließlich 18 Frauen und mit ihnen der örtliche Karabiniere des Teufels waren. In der Folge kamen die Leute von weit her, um einem Schauspiel beizuwohnen, das immer groteskere Formen annahm. Läuteten die Kirchenglocken, steigerten sich die Besessenen wie auf Kommando in den Furor und hob im ganzen Dorf ein schrilles Geschrei an. Doch blieb es nicht bei blinder Raserei, denn zum allgemeinen Erstaunen entwickelten die Betroffenen auch hellseherische Fähigkeiten. So konnten manche Frauen vergangene und zukünftige Ereignisse exakt beschreiben bzw. voraussagen. Um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, versuchte man es mit Exorzismus, bis der Bischof die zweifelhaften Experimente mangels Erfolg unterband. Schließlich konnte der Satan mit Hilfe der Wissenschaft niedergerungen werden. Er trat in Gestalt eines Amtsarztes und Psychiaters auf, der die Besessenheit als nervöses Frauenleiden qualifizierte und 15 Betroffene ins Hospital einliefern ließ. Den übrigen Dorfbewohnern verordnete er Besonnenheit und Vertrauen in die Schulmedizin. Das beste Heilmittel sei es, möglichst wenig Aufhebens um die Angelegenheit zu machen und die Anfälle als natürliches Phänomen zu betrachten. Auch sollte vom Pfarrer das Glockengeläut auf das Notwendigste beschränkt und jeglichem Aberglauben eine klare Absage erteilt werden. Als die Frauen nach mehreren Monaten aus dem Spital ins Dorf zurückkehrten, hatte sich die Massenhysterie gelegt. Die Geheilten verhielten sich unauffällig, gaben sich fromm und fügten sich in die alte Ordnung. Nur 3 von ihnen zeigten Anzeichen von Rückfälligkeit, worauf beschlossen wurde, sie aus der Gemeinde zu verbannen. Eine der Frauen nahm sich das Leben, von den anderen verlor sich die Spur. Verewigt wurden sie im Roman Le Indemoniate di Vercennis des Triestiner Autors Pietro Spirito, geboren 1961, der noch immer auf seine Übersetzung ins Deutsche wartet. Einkehr. Al Borgo. Sympathische Kneipe mit alternativem Einschlag. Kinderzeichnungen, jede Menge Krimskrams, Poster und Landschaftsfotos fügen sich zum Gesamtkunstwerk. Salat und Küchenkräuter gedeihen in ausrangierten Badewannen. Lago di Vercennis. In den 1970er und 80er Jahren war der kleine Stausee eine Touristenattraktion. Ein Strandbad mit Bootsvermietung nebst Hotel mit Freiliftdisco lockten im Sommer hunderte Gäste an, die oft bis zum Morgengrauen das Tanzbein schwangen. Heute finden sich nur noch Einheimische zum Sonnenbaden ein, vorzugsweise auf der kleinen Halbinsel westlich der Straßenbrücke, die den See in der Mitte überspannt. Bei maximalem Wasserstand gibt man sich gerne der Illusion eines natürlichen Gewässers hin. Besonders malerisch ist der fjordartige Einschnitt im Südosten, der von 2 Wildbächen gespeist wird und durch einen gesicherten Wanderweg erschlossen wurde. Sinkt der Wasserspiegel, geht der Zauber rasch verloren und drängt die braune Böschung des Türkisgrün zurück. Umso eindrucksvoller ist die 1957 fertiggestellte Staumauer. Sie ist 60 Meter hoch und hat das letzte große Erdbeben unbeschadet überstanden. Präzisionskameras und Lasergeräte registrieren alle Veränderungen im Stahlbeton und jede Bewegung im felsigen Terrain. Dicht gestreut und von rätselhafter Gestalt sind die seismografischen Kontrollpunkte im Wald. Wer auf der gekrümmten Mauerkrone steht, kann ermessen, welch enormen Druck das Bauwerk standhalten muss. Dazu sind sowohl Festigkeit als auch Elastizität vonnöten. Bei Bedarf gibt die Talsperre in der Mitte mehrere Zentimeter nach und dehnt sich seitwärts entsprechend aus. Von schlichter Eleganz ist das Maschinenhaus ein streng geometrischer Bau aus gebrannten Ziegeln, weißen Betonelementen und feingliedrigen Sprossenfenstern. Für solche Schönheit wird jener 43-Jährige, der sich am 19. Juli 2016 von der Staumauer in die Tiefe stürzte, nicht mehr viel übrig gehabt haben. Er starb auf der Stelle, war aber schon vorher, so Il Gazzettino, an Arbeitslosigkeit und Liebeskummer zerbrochen.